Ich lese uns den Bibeltext, der auch die Grundlage für die Predigt gleich ist. Und der stammt aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist.
Auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bete noch kurz vor der Predigt. Vater im Himmel, danke, dass wir diesen Text jetzt gehört haben und ich bitte dich, hilf uns, das zu verstehen, das auf den heutigen Kontext, in dem wir leben, zu übertragen und zu übersetzen, das einzubinden. Und ermutige du uns zu weiteren Schritten und bewege uns dort, wo es vielleicht gerade gut ist und nötig ist. Amen. Ja, es ist so eine Woche vor Ostern, nach Ostern. Die Fastenzeit ist vorbei. Und damit auch ging letzten Sonntag unsere Predigtserie zu Ende. Und heute ist wieder ein Sonntag und wir stehen damit für etwas Neuem und damit auch an einer neuen Predigtserie. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen mal genauer mit dem Thema Nachbarschaft auseinandersetzen und das mal mehr so betrachten. Und dazu sozusagen Ausschnitte aus dem Epheserbrief nehmen und gucken, wie wir damit vielleicht einen ganz neuen Blick auf die Nachbarschaft gewinnen können oder auf die Menschen, die um uns herum leben. Also das Thema ist Nachbarschaft und deswegen heißt unsere Serie auch auf gute Nachbarschaft. Ja, was ist das eigentlich, Nachbarschaft? Was verstehen wir darunter? Wir befinden uns ja irgendwie alle in einer Nachbarschaft. Wir sind ja gar nicht so richtig losgelöst davon. Irgendwer ist schließlich immer mein Nachbar. Ganz egal, ob das Haus 500 Meter von mir entfernt ist. Wir sind damit zwangsläufig mit Menschen in einer Gemeinschaft, mit Menschen zusammen. Ob uns das nur passt oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Wir suchen uns das ja nicht so oft aus, neben wem wir wohnen. Aber das macht das Ganze eben auch so paradox, das Thema. Weil die einen, die finden es toll, Nachbarn zu haben oder selbst Nachbar zu sein und darin zu leben. Und die anderen, die stresst das eben und die nervt Nachbarschaft, weil es total herausfordernd ist. Nachbarn mit verschiedenen Musikgeschmäckern, verschiedenen Kochdüften, Zigarettenqualm, Klaviergeklimper oder der Klospülung um nachts um 1:30. Das sind eben alles so Punkte, die ich auch in meiner Nachbarschaft erlebe. Also wenn ich bei mir in den Hausflur reinkomme, dann habe ich sozusagen im Ground Level ist erstmal so dieser Grasgeruch, das heißt, es ist so ein bisschen die Kiffer-Area. Und dann gehe ich so 2 Etagen höher, da kommt der Räucherstäbchenduft, da kann man sich dann wieder entspannen. Und dann auf meiner Etage, zwar nicht aus meiner Wohnung, aber mein italienischer Nachbar gegenüber von mir, da läuft dann die Schlager-Hitparade. Und das sind eben alles so Dinge, wo ich mich auch so frage, will ich das überhaupt so? Also will ich das überhaupt alles so wissen, was es heute bei Nachbars zum Mittagessen gibt? Will ich das immer so riechen? Als ich noch in Potsdam gewohnt habe, war das ein echtes Problem, meine Balkontür aufzumachen, um mein Zimmer zu lüften, weil irgendwie interessanterweise immer, wenn ich das getan habe, die Frau unter mir ihre Zigarette angezündet hat und dann eben der Zigarettenqualm in meine Bude kam und mich das in den Wahnsinn getrieben hat. Und da spüre ich diese enge Nachbarschaft, in der wir uns manchmal befinden, das ist so eine Räumlichkeit, in der wir unweigerlich drinstehen. Ich bin konfrontiert mit einer Nähe des anderen und muss sie irgendwie aushalten, muss darauf irgendwie reagieren. Und in einer Großstadt wie Berlin, da wird das Ganze nicht besser, sondern meist schlimmer, weil eben so viele Menschen auf einem Raum leben. Und weil es so viele sind, denke ich auch oft, I don't care. Ich will die alle gar nicht kennenlernen. Ich hab genug eigenen Kram. Ich habe genug eigene Leute um mich herum. Was interessieren mich die anderen Menschen? Ich mache die Tür zu, nach mir die Sintflut. Ich habe keine Lust zu wissen, wer meine Nachbarn sind. Das heißt, das Phänomen, dass sich Nachbarn kennen und auch vertrauen, das erlebe ich nur selten in Berlin. Es sind eben nicht die Nachbarn, denen ich meinen Wohnungsschlüssel anvertraue oder meine Blumen überlasse, sondern es sind die Freunde ein paar Straßen weiter oder auch ein paar Kieze weiter. Ich habe in Potsdam meinen Wohnungsschlüssel nicht den Nachbarn anvertraut, sondern habe sie im Safe meiner damaligen Arbeit im Pflegeheim einschließen lassen. Das hatte wenigstens den Vorteil, dass ich Tag und Nacht an den Schlüssel konnte, weil das Altenheim auch Tag und Nacht auf hat. Es passiert wahrscheinlich sehr selten in Berlin, dass wir die Katze wirklich in die Pflege des Nachbarn geben, damit ich in Ruhe in den Urlaub fahren kann. Nachbarschaft in einer Großstadt wie Berlin, das wirkt irgendwie so unerschlossen. Und wenn man mal zurückblickt in die Geschichte, auf die DDR-Zeit, dann wurde Nachbarschaft durch diesen Stasi-Bespitzel-Abhörapparat zwar auf eine Art erschlossen, aber mit dem grausamen Ergebnis, dass Nachbarschaft völlig zerstört wurde. Da konnte niemanden mehr dem anderen vertrauen. Da gab es kein Vertrauen mehr. Und dieses Misstrauen, das spüren wir vielleicht heute noch. Was will der andere von mir? Der andere, der kann nichts Gutes von mir wollen. Oder wir fühlen uns vielleicht auch selbst kontrolliert, indem wir uns fragen, was sollen bloß die Nachbarn denken? Nachbarn sind dauernd da, sie umgeben uns ständig und das macht sie so nervig. Und trotzdem könnte darin, genau darin eben auch Potenzial liegen. Als im August 2002 durch starke Niederschläge meine Heimatstadt und andere angrenzende Ortschaften von starken Niederschlägen überflutet und sozusagen eine Woche lang komplett unter Wasser standen, da habe ich zum ersten Mal gespürt, was es heißt, Nachbarn zu haben. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie wichtig es ist, Menschen um sich zu haben, die, auch wenn ich sie nicht kenne, einfach Sandsäcke schaufeln, an meine Seite kommen und sich mit mir verbünden, meine Partner werden. Damit verbunden ist aber vielleicht nicht nur wichtig, Sandsäcke zu schaufeln, sondern vielleicht auch in eine Nachbarschaft zu investieren, die auf eine Art präventiv wirken kann, wo Menschen zusammenhalten, ein Netz bilden. Und vielleicht, ja, wie so ein Sicherheitsnetz, was im Notfall funktionieren kann. Ähnlich wie das Statement des Zeitartikels beschreibt, was ihr abgedruckt auch in eurem Programm findet auf Seite 2. Da heißt es: Die beste Katastrophenvorsorge wäre, nicht nur in Deiche zu investieren, sondern in gute Nachbarschaft. Und bei dem Artikel ging es darum, dass so verschiedene Nachbarschaften untersucht wurden. Man hat so geschaut, wie helfen sich die Menschen, unter welchen Bedingungen. Und es wurde festgestellt, dass bei der Tsunami-Katastrophe 2011 in den Kommunen und Nachbarschaften, wo sich die Menschen vertraut haben, deutlich weniger Menschen ums Leben kamen, als in den Nachbarschaften, wo man sich eben nicht kannte. Einfach weil man sich gegenseitig ja unterstützt hat und gewarnt hat. Und jetzt sind wir zwar in Berlin nicht in dieser Überschwemmungssituation, dass plötzlich ein Tsunami über uns hereinbrechen könnte. Und trotzdem frage ich mich, Liegt da nicht unausgeschöpftes Potenzial in unserer Nachbarschaft? Geht da nicht eigentlich noch mehr, viel mehr, als wir vermuten? Denn seien wir mal ehrlich, wer von uns kennt denn wirklich seine Nachbarn? So ein Sicherheitsnetz, das irgendwie bei Notfällen aktiviert werden würde und überlebenssichert, das besteht ja gar nicht. Aber wie geil wäre es denn, wenn es das tatsächlich geben würde? Wie geil wäre es denn, wenn ich tatsächlich meinem Nachbar, meiner Nachbarin vertrauen könnte? Stell euch doch mal vor, was das für ein Rückhalt wäre, was für ein Netz aus Menschen, die sich kennen, die sich halten. Wäre es nicht toll, wenn man schon jahrelang mit dem Nachbarn dieselbe Wand teilt, auch zu erfahren, wer hinter dieser Wand lebt, als nur zu wissen, wie derjenige heißt, weil das Klingelschild es mir verrät. Und weil wir eben genau diesen Punkt so spannend finden, haben wir uns entschieden, mehr über dieses Thema nachzudenken und diese Serie zu starten. Um auch mehr darüber zu erfahren, wer wir als Christen sind und wie wir das auch in unserer Nachbarschaft ausleben können. Auch und vielleicht besonders im Großstadtalltag, wie hier in Berlin. Und jetzt könnte der eine oder andere vielleicht fragen, ja, schön und gut, Nachbarschaft, aber was bitte hat das jetzt mit diesem Text zu tun, den wir gerade gelesen haben? Da kommt das Wort Nachbar ja kein einziges Mal drin vor. Das stimmt. Aber es gibt sozusagen andere Aspekte, die uns vielleicht helfen zu sehen, Nachbarschaft nochmal neu in den Blick zu bekommen. Im Vers 3 ist vom Segen die Rede und dann erklärt Paulus, dass wie der Segen sozusagen gefüllt ist an verschiedenen Punkten. Und ich möchte das mal unter 3 Punkten mit euch durchdenken, wie wir den Segen, von dem Paulus hier spricht, unter dem Aspekt der Nachbarschaft anschauen können. Der erste Punkt, welchen Segen Paulus offensichtlich nicht meint. Der zweite, welchen Segen er offensichtlich meint. Und als letzten Punkt, wie dieser Segen beim Nachbarsein hilft. Zum ersten Punkt, welchen Segen Paulus offensichtlich nicht meint. Also wir haben ja hier im Vers 3 gerade gehört, da steht sozusagen übertragen, ja, gepriesen sei Gott oder Gott sei Dank für die Fülle seines Segens, an dem wir durch Jesus bereits Anteil haben. Also Paulus lobt Gott für den Segen, den wir durch Jesus haben. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, dann sind wir vielleicht in einer ähnlichen Position und können sagen, ah ja, danke für den Segen, den wir haben. Wir sehen uns vielleicht auch als gesegnete Leute. Und wir lesen das und denken, okay, cool, das Leben läuft. Ich verbinde Segen mit einem guten Leben. Das heißt, ich habe irgendwie vielleicht ein tolles Leben, eine tolle Arbeit, eine erfüllende Beziehung, Gesundheit, Kinder, Erfolg. Das assoziieren wir vielleicht auf den ersten Blick erstmal mit Segen. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann sind wir eben ziemlich sicher, dass wir gesegnet sind. Irgendwie läuft's. Und besonders im christlichen Kontext fällt mir oft auf, dass man eben schnell kategorisiert. Also dieser Mann oder diese Frau, die scheinen ja besonders gesegnet zu sein, einfach weil sie viele Kinder haben oder vielleicht besonders viel Geld oder sich tolle Reisen leisten können. Wenn dann aber diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind und jemand da vielleicht aus der Reihe fällt oder rausfällt, weil er jahrelang an einer Krankheit leidet oder vielleicht auch ein Ehepaar unter Kinderlosigkeit leidet, beurteilen wir das Leben der anderen in den gleichen Kategorien. Nur andersrum. Wir stellen so eine Art Ferndiagnose auf und meinen, dass der Segen Gottes bei dieser oder jener Person irgendwie nicht mehr so ganz fließt. Und dann stehen wir da und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Wer hat mehr? Wer hat die besseren Projekte? Wer hat die schöneren Kinder? Welche Kinder besuchen die bessere Schule? Wer ist erfolgreicher? Und das führt irgendwie dazu, dass wir mit dem, was wir haben, gar nicht mehr glücklich sind, dass wir uns von Gott vernachlässigt fühlen. Wir können uns gar nicht mehr freuen über das, was wir haben. Wir kommen vielleicht an den Punkt, neidisch zu werden. Das heißt, wenn wir unter Segen nur das verstehen, dass diese Kriterien irgendwie erfüllt sind, dann kommen von dem Segen auch unsere Probleme. Und das kann auch zu einem Problem in der Nachbarschaft führen. Ich habe wirklich ein Problem, wenn ich mit der falschen Kinderwagenmarke durch den Prenzlauer Berg fahre. Ich passe da irgendwie nicht rein. Ich habe da nicht so viel Geld. Ich bin anscheinend nicht so gesegnet. irgendwie ticken wir so. Wir assoziieren Segen mit Wohlergehen und dann vergleichen wir uns und wir merken, die Wohnung vom Nachbarn ist eben doch die geilere. Die hat eben Südseite, Balkon. Und dann fangen wir an, das an diesen Äußerlichkeiten festzumachen. Den Neid, der da bei uns entsteht. Das Besondere hier am Text ist aber, dass Paulus das mit keinem dieser Aspekte füllt, die uns vielleicht in den Kopf schießen, wenn wir an Segen denken. Für ihn bedeutet der Segen etwas anderes. Wenn man sich jetzt mal diesen Kontext von dem Epheserbrief anschaut und sich damit auseinandersetzt, wann und unter welchen Umständen der entstanden ist, dann erfährt man, dass Paulus zur Zeit des Briefes in Rom im Gefängnis saß. Er hat also wenig Grund zur Freude und trotzdem feiert er, wie viel Segen er hat. Er ist irgendwie unabhängig von seiner Situation und von äußeren Umständen. Und als ich das so gelesen habe und irgendwie so ein Stück weit begriffen habe, da war ich erstmal total verdutzt und dachte, das ist ja abgefahren. Das heißt, es geht um etwas Tieferes. Irgendwas hilft dem Paulus, sich trotzdem im Gefängnis gesegnet zu fühlen. Zum zweiten Punkt, welchen Segen er offensichtlich meint. Paulus schreibt, was er in Christus bereits geschenkt bekommen hat. Da schreibt er in Vers 3, gepriesen sei Gott und so weiter, für die Fülle des geistlichen Segens. Und dann bricht er sozusagen diesen Segen runter und erklärt, was das bedeutet. Und dann geht es weiter ab Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Das heißt, durch Jesus, so schreibt es Paulus, ist überhaupt erstmal ans Licht gekommen, ist überhaupt enthüllt, was Gottes Absicht war, was sein Plan war und ist. Er will, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. Er will so nah mit uns sein. Er hat eine Sehnsucht auf Gemeinschaft mit uns. Er möchte mit uns zusammenleben. Und wenn wir das so lesen, denn wir sind Söhne und Töchter, dann mag das uns erstmal gar nicht so richtig bewegen. Aber für diejenigen, die vielleicht keine Eltern mehr haben, weder Vater noch Mutter, für die bekommt dieser Satz eine ganz andere Bedeutung, weil sie trotzdem diesen himmlischen Vater haben und trotzdem Kind eines himmlischen Vaters sind. Diese Kindschaft bleibt. Und das Interessante ist, das hat Gott nicht einfach so entschieden, weil wir so toll sind, sondern das hat er schon lange vor der Geschichte der Welt bestimmt, dass wir zu ihm gehören sollen. Und das wiederum besagt ja, dass wir gar nichts dazu tun können. Dass unsere Erfolge und Misserfolge nichts dazu beitragen können, dass Gott uns erwählt hat. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich schaffe oder erreiche, wo ich scheitere und welche Projekte ich auf die Beine gestellt bekomme. Es bleibt seine Initiative und sein Plan. Gott ist davon unabhängig von dem, was wir tun. Er ist sozusagen wie ein Geschenk, das wir uns eben nicht verdienen können oder müssen, weil das dem Charakter eines Geschenks nicht entspricht. Sondern Gott hat festgelegt, dass wir zu ihm gehören und das steht über unseren Anstrengungen. Das heißt, der Anteil ist, dass wir Gemeinschaft haben an Gottes, dass wir Anteil haben an Gottes Gemeinschaft. Die Frage, wohin mit mir, vielleicht besonders für Waisen oder für Halbwaisen, ist beantwortet. Wir gehören zu ihm. Wir sind nicht mehr haltlos. Das ist wie eine Identität, die wir bekommen. Das heißt, der erste Aspekt, den Paulus hier vielleicht mit Segen meint, ist, wir sind gesegnet darin, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann geht es gleich weiter im Vers 7. Durch ihn und so weiter sind wir erlöst, unsere Verfehlungen sind uns vergeben. Das heißt, wir sind auch darin gesegnet, dass Gott uns die Vergangenheit nicht anrechnet. Und Das ist ein krasses Statement, glaube ich, weil uns die Vergangenheit manchmal sehr stark noch beschäftigt, der irgendwie auch einholt. Nicht alles, was hinter uns liegt, ist plötzlich aus und vorbei, sondern das beeinflusst auch unser Verhalten heute noch in der Gegenwart. Das beschäftigt uns noch. Das ist vielleicht wie so ein Klotz am Bein, den wir irgendwie so mit uns mitschleifen die ganze Zeit. Das sind Altlasten und Fehler, vielleicht aus früheren Beziehungen, die wir mit in die jetzigen Beziehungen nehmen. Das sind vielleicht Vorwürfe, die wir nicht richtig losbekommen, weil wir vielleicht Freunde enttäuscht haben und meinen, wir können nie wieder eine Freundschaft aufbauen und pflegen. Aber der Text hier, den wir gelesen haben, der sagt was anderes. Wir dürfen eben trotzdem wieder wagen, neu anzufangen. Wir dürfen uns wieder neu an die Startlinie stellen und uns ins Rennen begeben. Man könnte auch sagen, stärker als die Schuld von gestern und die Fehler, die ich getan habe, ist die Vergebung von heute. Und genau die hat Gott uns geschenkt. Und ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen, aber es bleibt ein Geschenk ohne Verdienst. Gott rechnet uns die Vergangenheit nicht an. Wir sind also darin gesegnet, dass wir frei sind. Dass uns die Vergangenheit nicht aufhalten muss, um in die Zukunft zu gehen und sie zu gestalten. Und jetzt kommt das Tolle. Das Tolle ist, wir sind darin alle gleich. Das heißt, durch Christus sind wir alle gleich und damit auch alle gleich gesegnet. Ich kann als Christ nicht mehr oder weniger Segen haben. Ich kann nicht weiter vorn sein oder irgendwie zurückliegen. Ich bin nicht am Anfang, nicht in der Mitte, nicht am Ende. Wir sind alle gleich weit. Und wenn uns das bewusst wird, dann können wir vielleicht auch aufhören, uns untereinander zu vergleichen. Dieses gemeinsame Level, in dem wir irgendwie alle stehen und sind, das schafft von selbst einen Ausgleich unter uns. Und das hilft vielleicht auch, unabhängiger zu werden, einfach weil wir darum wissen, dass wir gleich sind. Weil wir wissen, wir bleiben Kinder Gottes. Wir müssen niemandem mehr irgendwas beweisen. Wir bleiben mit ihm verbunden, egal wie unsere Situation auch ist. Egal, ob wir vielleicht wie Paulus im Gefängnis sitzen oder auch irgendwie innerlich eingesperrt oder krank oder blockiert sind oder nicht. Unsere Identität steht fest. Oder anders formuliert, ist uns klar, dass wir immer noch hinter Schloss und Riegel feiern könnten. Paulus kann das anscheinend. Und das ist auch der Grund, warum er am Anfang seines Briefes trotz seiner bescheidenen Situation so abgeht. Ihm ist klar, welche Fülle an Segen er da bereits hat. Und jetzt bleibt vielleicht noch die Frage, wie können wir jetzt sozusagen auf dieser Segenswelle durch unsere Nachbarschaft surfen? Oder wie hilft mir dieser Segen, den anderen in den Blick zu bekommen oder auf den anderen zuzugehen? Der Segen, der mich frei macht, der gibt mir auch die Freiheit, auf meine Nachbarn zuzugehen. Ohne Angst und mit Gelassenheit, weil ich nicht mehr davon abhängig bin, mich vergleichen zu müssen oder darum ringen muss, gemocht zu werden. Also selbst wenn mich der Nachbar schief anguckt oder auf mein Hallo nicht reagiert oder mir die Tür wieder vor der Nase zuschlägt, muss mich das nicht mehr so sehr enttäuschen oder verletzen, weil ich in Gottes Augen immer noch sein geliebtes Kind bin. Und ich kann mit dieser Liebe auch zu meiner Nachbarin unter mir gehen, die ganz gern mal laute Musik hört. Und ich kann ihr irgendwie in einer wertschätzenden Art und Weise sagen, dass es nett wäre, wenn sie die Bässe rausdrehen würde, damit mein Geschirr noch in den Schränken stehen bleibt. Ich kann sie sozusagen wertschätzen, weil mich Gott wertschätzt. Wir sind unabhängig von der Reaktion unserer Nachbarn. Wir müssen ihnen nicht mehr beweisen, wie toll wir sind, sondern wir können mit Offenheit und mit Freiheit auf sie zugehen. Wir können sie einladen. Eine Woche, nachdem ich umgezogen bin und gerade so Sitzgelegenheiten geschaffen habe, habe ich ein Wohnzimmerkonzert veranstaltet und die Nachbarn um mich herum sozusagen gebrieft und gesagt, es könnte etwas lauter werden und wenn es zu laut wird, dann kommt vorbei oder seid einfach herzlich eingeladen zu diesem Konzert. Und ich habe skeptische Blicke geerntet, aber ich habe auch bin auch auf offene Türen sozusagen gestoßen und Nachbarn fanden das interessant und wir sind irgendwie immer noch in Kontakt und man fragt, ja, wie geht's? Und es ist so, ja, eine Connection irgendwie entstanden. Und wir können vielleicht auch mit Neugier und mit Interesse auf unsere Nachbarn zugehen. Ja, wir können vielleicht so ein Stück weit auch mit dieser Haltung auf sie zugehen und sagen, wir können unter Umständen auch von ihnen lernen. Und wenn schon, dann ziehen sozusagen auch die Bonzen neben mir ein. Aber vielleicht sind die ja auch ganz geil. Gerade weil wir so nahe sind, können wir auch viel davon profitieren und viel gute Zeit und Gemeinschaft haben. Wo gibt es denn sonst so viele Menschen auf einem Fleck mit so viel Potenzial, mit so einer Vielfalt? Was passiert denn, wenn ich bei einem Running Dinner auch verschiedene Menschen treffe? Da treffe ich vielleicht auf Handwerker und denke mir so, yes, meine Garderobe, endlich kann meine Garderobe an die Wand gebracht werden. Oder ich treffe einen Anwalt, der mich vielleicht weiter beraten kann. Oder einen Unternehmungsberater, der mir bei meinem Start-up hilft. Das ist einfach, ist ein Wahnsinnsnetzwerk, was dabei entstehen kann. Und das ist nur die eine Seite, was die anderen Leute mitbringen. Was ist das, was wir vielleicht mitbringen? Und wenn ich so durch die Reihen schaue, dann sehe ich da Sozialarbeiter und dann sehe ich da auch Unternehmungsberater und eine haufenweise Künstler und Heilpädagogen. Also es ist einfach, es kann ein Wahnsinnsnetzwerk entstehen, wo Leute gemeinsam auf dem Weg sind, wo sich gegenseitig inspirieren und neue Ideen entstehen. Die anderen und wir zusammen. Und ich habe das ausprobiert ein paar Wochen nach dem Wohnzimmerkonzert, um erstmal meinen Nachbarn wieder so ein Stück weit Erholung zu schenken und habe so ein auf gute Nachbarschaftsfrühstück veranstaltet und einfach Leute, die ich kannte und die in der Nähe gewohnt haben, auf ein Nachbarschaftsfrühstück eingeladen. Einfach weil es Spaß gemacht hat, Leute zusammenzubringen mit unterschiedlichen Potenzialen, mit unterschiedlichen Geschichten und Berufsbildern und dadurch entstehen wieder neue Verbindungen. Das hört sich alles gut an, aber das kostet natürlich auch was. Das kostet uns Kraft und Zeit. Das kostet eben auch Zeit, ein Frühstück vorzubereiten. Oder das kostet uns auch Kraft, auf Nachbarn zuzugehen. Das kostet uns Zeit, E-Mails zu schreiben, Leute einzuladen, Leute anzusprechen. Das kostet auch Aufmerksamkeit, sie überhaupt mal wahrzunehmen, überhaupt mal zu checken, wer wohnt denn eigentlich alles in meinem Hinterhaus? Ich sehe ständig neue Gesichter und denke so, ach so, der wohnt irgendwie auch hier, okay, keine Ahnung. Aber das ist auch herausfordernd. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich. Es macht Spaß, ein Zuhause zu schaffen, wo wir Menschen einladen können, dass sie sich bei uns angenommen und wohlfühlen. Und wenn wir ihnen das Gefühl geben können, dass sie uns eben auch nicht mehr beweisen müssen, wer sie sind. Und vielleicht setzt diese Freiheit, mit der wir auf Menschen zugehen, diese eben auch frei. Und dann nehmen sie vielleicht diese Erfahrung mit in ihre Nachbarschaft, zu ihren Menschen, zu ihren Freunden. Und es ist eigentlich wie so eine Bewegung, die dann so in Gang gesetzt wird und entsteht und gut ist. Ich glaube, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum zu überlegen, was könnten die Nachbarn von uns oder von mir denken. Ich glaube, es geht darum zu überlegen, was könnte Gott von mir denken. Wir können anfangen, den Segen, den wir haben, zu teilen. Und damit für andere zum Segen zu werden. Unseren Nachbarn auf Augenhöhe zu begegnen, sie wertzuschätzen, sie wahrzunehmen und mit derselben Gelassenheit behandeln und betrachten, wie Gott uns betrachtet. Einfach so, im Alltag, ganz unkompliziert, im Hausflur, auf halber Treppe. Das wäre vielleicht mal so ein erster Schritt. Ein erster Schritt, anders in unsere Nachbarschaft reinzugehen oder sie in den Blick zu kriegen. Also dann. Auf gute Nachbarschaft. Amen.